Deutschlandfunk Kultur Interview.
Jede Welt hat ihre Stars, auch die Soziologie. Dort ist meist weniger die Exzentrik entscheidend als vielmehr die Kraft des besseren Arguments. Heute Abend eröffnet eine der bekanntesten Globalisierungstheoretikerinnen der Welt ein internationales Medientreffen in Potsdam. Sie ist Professorin der Soziologie an der Columbia University in New York, wo ich sie vor ihrem Abflug nach Deutschland am Telefon erreicht habe. Saskia Sassen. Frau Sassen, Ihr Publikum heute Abend besteht aus den 100 führenden Meinungsmachern der Republik und die erwarten von Ihnen laut Programm eine alternative Perspektive auf die Dauerkrise der Europäischen Union. Was werden Sie den Chefredakteuren, den Herausgebern und Intendanten anbieten?
Well, I hope I have something to offer, but clearly the challenge is a collective project.
It's not ich hoffe, dass ich in der Tat etwas anzubieten habe. Aber die Herausforderung ist natürlich ein kollektives Projekt. Das betrifft nicht nur eine Person. Ich bin eine Außenstehende, die viel Zeit in Europa verbracht hat und so weiter. Aber ich denke durchaus, dass wir einen historischen Moment erreicht haben, an dem all die Systeme, die für uns gearbeitet haben, nie perfekt, das ist klar, dass diese Systeme uns nicht mehr gerecht werden. Einen Schlüsselmoment stellen für mich die 80er Jahre dar, als sich das System wirklich verändert hat. Nicht immer deutlich sichtbar, aber nachhaltig. Es ist ja nicht so, dass sich alles auf einen Schlag verändern würde. Nicht wie bei einem Krieg, wo alles zerstört wird und man dann wieder aufbaut. Nein, es sind nur bestimmte Elemente. Meiner Ansicht nach stehen die 80er Jahre für den Beginn einer neuen Epoche. Viele Medien, Kommentatoren, Studenten, Wissenschaftler und so weiter sehen es so, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg einen Einschnitt gab und seitdem eine lange homogene Phase. Aber nein, in den 80er Jahren gab es einen radikalen Bruch, der sich in einem großen Ausmaß in Privatisierungen, Deregulierungen und Globalisierung manifestiert.
Einige der Medienmenschen, die Sie heute Abend treffen, werden den radikalsten Umbruch womöglich nicht in den 80ern verorten, eben nicht im Aufkommen des Neokapitalismus, sondern mehr im Aufkommen des Digitalen, in Social Media. All das gab es ja noch gar nicht in den 80ern.
Look, the media have really in their own way always been there.
Die Medien waren auf ihre Art immer dabei. Das ist interessant. Selbst im alten Athen hatte man bereits eine Version der Medien. Die Möglichkeit, öffentlich Dinge anzusprechen, nicht nur für allgemein anerkannte, mächtige Akteure, sondern für alle möglichen Bereiche. Ich sehe es durchaus so, dass diese Veränderungen in den 80er Jahren begonnen haben. Dabei denke ich insbesondere an Nordamerika und Europa. Den Hintergrund bilden, wie gesagt, Deregulierung, Privatisierung und eine gewisse eng gefasste Variante der Globalisierung und damit vorrangig die Befähigung sehr mächtiger Akteure, vor allem großer Unternehmen, sich der Welt als Operationsplattform zu bedienen.
Viele der heutigen Akteure in Europa werden dem nicht unbedingt zustimmen und eher behaupten, das größte Problem in Europa heute sei der Migrationsdruck. Viele liberale Stimmen in Europa weisen darauf hin, nein, die Migration ist bei weitem nicht das größte Problem, vor dem die Europäische Union steht. Was sagen Sie?
Yeah, I would say that it is not. I think what we face and the European Union is closer.
Ja, ich würde sagen, dass sie das nicht ist. Die Europäische Union ist an dieser Erfahrung noch dichter dran. Die USA dagegen war noch stärker an der Entstehung der Migration beteiligt. Wir haben uns Wasserreserven genommen, Minen und so weiter. Eine begrenzte Anzahl von Akteuren, sowohl von Regierungsseite als auch private in Form von Unternehmen, haben riesige Gebiete unter ihre Kontrolle gebracht, von denen sie Nahrungsmittel, alle möglichen Rohstoffe, Bodenschätze und so weiter beziehen. Das hat in großem Ausmaß zur Verdrängung kleinerer dörflicher Ökonomien und bescheidener wirtschaftlicher Akteure geführt. Dadurch entsteht eine massive Bewegung all dieser Menschen, die ihr kleines Stück Land verloren haben, ihre Überlebensfähigkeit als Kleinbauern. Wo sollen diese Leute hin? Sie gehen in die Städte. Dort schaffen sie neue urbane Lebensräume, wie zum Beispiel die Favelas. Inoffizielle Unterkünfte mit oftmals mangelhafter Wasserversorgung. Es gibt dort keine wirkliche Zukunft für sie. Wenn man einen Job hat, muss man oft stundenlang fahren, um zu seiner Arbeitsstelle zu gelangen.
Und was könnte man dagegen tun?
One of my things, for instance, is that we need to multiply
Daraus ergibt sich meines Erachtens die Notwendigkeit, mehr mittelgroße Städte zu schaffen. Wir müssen aufhören, unsere ohnehin schon großen Städte immer größer werden zu lassen. New York City hat inzwischen eine groteske Größe erreicht. London, absurd groß. All diese Megastädte sind riesig. Das brauchen wir nicht. Wie kann nun so eine Umverteilung stattfinden? Ich beobachte eine interessante Bewegung bei jungen Familien von Ende 20 oder eher Anfang 30. Viele von ihnen wollen in Kleinstädte ziehen. Sie wollen in Städten leben, aber sie wollen nicht in New York sein. Und das ist für mich ein gutes Zeichen. Europa hat eine Tradition von vielen kleineren Städten, die aber gleichzeitig echte Städte sind. In den USA gibt es zwar viele Kleinstädte, aber das sind nicht wirklich Städte. Eher Ansammlungen von Häusern, trostlose Siedlungen, in denen nichts passiert.
Wir hatten gerade diese Diskussion in Deutschland. Ein lokaler CDU-Politiker forderte einen Zuzugsstopp für die deutsche Hauptstadt, für Berlin. Die Stadt sei voll, sagt er, die Infrastruktur überfordert, weiteres Wachstum nicht zu verkraften. Aber wäre das die Lösung, den Menschen das Recht zu verweigern, in die große Stadt zu ziehen?
Nein, natürlich nicht. Darum geht es ja. Wir müssen das Ganze neu erfinden. Warum sollten wir am Alten festhalten? Dieses Modell gibt es seit über einem Jahrhundert. Die große Stadt, in der alles passiert und so weiter. Das kann auch so weitergehen, aber wir wollen gleichzeitig eine Vervielfältigung der Städte. Wir sollten die lange Geschichte kleinerer Städte in Europa erkennen. Diese Städte haben ihren Ländern und ihren Bewohnern gute Dienste erwiesen.
Ich verstehe das und persönlich stimme ich Ihnen auch zu, aber ich habe den Eindruck, nach wie vor scheint das Konstrukt des Fremden im Migranten manchen Menschen doch mehr Angst zu machen als die ganz reale Bedrohung durch börsennotierte Unternehmen, die aus Grundbedürfnissen der Menschen Kapital machen wollen. Fühlen Sie sich da manchmal wie eine Ruferin in der Wüste?
Not really, because you know, remember that I also am in university, so you have the new generation.
Nicht wirklich. Ich arbeite ja auch an Universitäten. Da trifft man auf die jüngeren Generationen. Nein, ich glaube tatsächlich, dass einige Leute sehr überrascht sein werden, wenn sie feststellen, oh, da gibt es ja eine ganz neue Art zu denken, was man sich unter einem guten Leben vorstellt. Und diese kommt von der jüngeren Generation, von der wir wissen, dass sie nicht mehr vor allem daran interessiert ist, ein Auto zu besitzen, was ja schon mal ein sehr guter Anfang ist. Europa bildet da, wie gesagt, eine Avantgarde, weniger Großbritannien als Kontinentaleuropa. Ihr habt es geschafft, Länder mit zahlreichen Städten zu erhalten, die komplex sind und funktionieren, obwohl sie klein sind. Die USA, Nordamerika, Südamerika und Asien haben das nicht so gut hinbekommen. In Europa gibt es diese kleinen Städte, die oftmals schon 1000 Jahre alt sind, die Bestand haben. Teilweise, weil es nicht anders ging, weil kein Platz zum Wachsen vorhanden war. In den USA wachsen manche Städte einfach immer weiter. In einem Land, das natürlich viel dünner besiedelt ist. Das sind die Unterschiede.
In many ways. So those are the differences.
Thank you so much.
Well, a great pleasure. Really nice.
Have a great trip. Die Soziologin Saskia Sassen von der Columbia University New York. Heute Abend eröffnet sie die M100 Medienkonferenz in Potsdam.